HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Großformatige Plakate kündigen es seit Wochen an, und zwar weit über Frankfurt hinaus. Miró kommt. Genauer gesagt, viele Bilder des katalanischen Malers Joan Miró sind nach Frankfurt gekommen, darunter monumentale Wandgemälde. Zu sehen sind sie ab sofort in der Kunsthalle Schirn, die wiederum an diesem Wochenende ihren 30. Geburtstag feiert. Anlass für uns nicht nur die aktuelle Ausstellung, sondern auch das umstrittene Gebäude der Schirn von innen und von außen genauer anzuschauen. Außerdem blicken wir voraus auf die Verleihung der Oscars in der Nacht zum Montag und stellen ein Buch vor, das das Thema Rassismus sehr persönlich beleuchtet. Beim Namen Joan Miró haben die meisten ein typisches Bild vor Augen. Schwarze Linien auf weißem Hintergrund, dazu Flächen und Kleckse in den Grundfarben Blau, Rot und Gelb. Spötter sagen, kennst du einen, kennst du alle. Doch das Werk des 1983 gestorbenen Joan Miró ist vielfältiger und vor allem sehr viel großformatiger, als wir glaubten. Wandbilder, Weltenbilder, so heißt daher eine große Miró-Ausstellung, die jetzt in der Frankfurter Schirn eröffnet wurde. Jan Tussing hat sich die Ausstellung angeschaut und dort den Enkel Mirós getroffen.
Hola, soy Joan Puñet Miró.
Joan Puñet Miró heißt fast so wie sein Großvater und verwaltet dessen riesiges Erbe in Palma de Mallorca. Er strahlt über das ganze Gesicht. Die Ausstellung in der Schirn in Frankfurt würde seinen berühmten Vorfahren sehr glücklich machen.
He was a hard worker.
Er hat hart gearbeitet, jeden Tag, keinen Urlaub. Auch mit 85 Jahren plante und arbeitete er noch 24 Stunden am Tag. Immer am Nachmittag saßen wir zusammen und ich konnte ihn beobachten, wie er viele schöne Skizzen zeichnete. Dabei übte er mit seinem Bleistift so viel Kraft aus, dass die Mine zerbrach. Da habe ich verstanden, dass seine Schaffenskraft so groß war, dass er nie aufhören würde zu arbeiten.
So I understood very well that he was a man that he would never stop working.
Joan Miró gehört zu den wichtigsten Vertretern der klassischen Moderne. Stark beeinflusst von den Surrealisten um Salvador Dalí, entwickelte er bereits in den 20ern eine eigene Bildsprache. Seine magischen Symbole für Mond, Sterne, Vogel oder Auge sind heute so berühmt, dass sie jedes Kind schon mal irgendwo gesehen hat, ob in der Zahnarztpraxis oder auf der Pralinschachtel. Für den Enkel war Miró seiner Zeit einfach weit voraus.
Because he was a man of the 21st century.
Er war ein Mann des 21. Jahrhunderts. Seine Kunst war extrem avantgardistisch. Auf den ersten Blick glaubt man, seine Farben und Formen zu verstehen. Aber erst wer tief in Mirós Welt hinabsteigt, sieht die Poesie und die Musik. Und auch den großen Einfluss primitiver Kunst und Traumwelten. Bei Miró dreht sich vieles ums Unterbewusste, das Glück und Schicksal.
So subconsciousness, Chance, Destiny, Fate.
Auf drei riesigen blauen Leinwänden sind schwarze Punkte scheinbar beliebig hingekleckst, dazu ein kleiner roter Strich. Hinter den oberflächlich sehr dekorativen und bunten Farben versteckt sich aber eine komplexe, vielschichtige Welt. Miró war nämlich ein Künstler im ganzheitlichen Sinn. Malerei, Musik und Poesie, alles gehörte für ihn zusammen. Wie man seine Kunst verstehen muss, erklärt sein Enkel Joan Puñet Miró.
I'll give you a few tips. First, trust your intuition.
Hier ein Tipp. Zuallererst, vertraue auf dein Gefühl. Zweitens, auf dein nacktes Auge. Drittens, beobachte deinen Herzschlag. Und viertens, wenn du abends ins Bett gehst, kommen alle Mirós zu dir in deine Träume und sie werden sich zusammenfügen wie ein Puzzle. Und erst wenn du schläfst, verstehst du Miró. Es braucht etwas Zeit, um die Bildsprache zu entdecken. Die sehr beeindruckenden monumentalen Werke in der Schirn sprechen dabei für sich. Aber um Miró wirklich zu verstehen, lohnt es sich, das Digitorial online auf der Internetseite der Schirn zu besuchen. In jedem Fall lässt sich die tolle Ausstellung auch mit einem Schuss Humor betrachten, so Mirós Enkel.
Miró, it means he saw, he looked.
Miró heißt auf Spanisch, er schaute, er sah. Das ist doch interessant, dass ein Künstler wie Miró so heißt. Ein Zufall. Aber wenn man nach Paris geht und sagt, er ist Miró, dann bedeutet es, dass er nicht gut sieht. Er ist kurzsichtig. Das ist doch ein lustiger Witz über die Arbeit meines Großvaters.
So it's a funny joke to make at the same time my grandfather's work.
Joan Miró. Wandbilder, Weltenbilder. So heißt die Ausstellung in der Frankfurter Schirn. Hörer von HR Info sind zu einer exklusiven Führung durch diese Ausstellung am 10. März eingeladen. Alle Informationen dazu finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mit Joan Miró macht sich die Kunsthalle Schirn auch selbst ein Geschenk zu ihrem 30. Geburtstag, nämlich an diesem Sonntag. Genau am 28. Februar 1986 wurde die Schirn zwischen Dom und Römer eröffnet. Kein Museum mit eigener Sammlung sollte die Schirn sein, sondern eine Halle für wechselnde Kunstausstellungen, für die es bis dahin in Frankfurt keine geeigneten Räume gegeben hatte. Ein Konzept, das unter dem aktuellen Schirndirektor Max Hollein sehr erfolgreich werden sollte. Doch das war nicht immer so. Corinna Tertel über 30 Jahre Schirn-Kunsthalle in Frankfurt.
Was die Schirn schon alles erlebt hat in ihren 30 Jahren. Sie hatte
3 Direktoren, einen großen Kunstraub, zig Künstler, über 220 Ausstellungen und 8 Millionen Besucher.
Aber der Reihe nach. Da wären etwa
die 3 Direktoren.
Denn es gab auch eine Zeit vor Max Hollein. Zuerst gab es den Schweizer Christoph Vitali, der die Schirn als Ausstellungsort etabliert hat.
Die Räume sind optimal ausgestattet. Sie sind mit dem absolut modernsten Standard ausgestattet. Die technische Infrastruktur, die ja natürlich auch erforderlich ist, wenn man stets fremdes Eigentum zeigen will, ist vorhanden.
Dann gab es Helmut Seemann, der ebenfalls rund 8 Jahre im Amt war. Es war Seemann, gleichzeitig Leiter der Kulturgesellschaft, der im Jahr 2000 wegen erheblicher Kürzungen im Kulturetat die Schirn bedroht sah.
Ich glaube, wenn jetzt nicht in der Öffentlichkeit darüber gesprochen wird, was es eigentlich bedeuten würde, wenn hier zwischen Dom und Römer einfach die Friedhofsruhe einkehrt und wir neben dem Hundeklo da unten noch eine Pissbude hier oben haben, aber keine Ausstellung mehr. Wenn das jetzt nicht irgendwann geschieht, dann geschieht es dieser Stadt auch recht, dass hier nichts mehr geschieht, denn dann geschieht eben hier nichts mehr.
Im Jahr 94 geschah auch etwas. Etwas, das sich wie ein Hollywood-Drehbuch liest.
Der größte Kunstraub der deutschen Geschichte.
2 Männer lassen sich abends im Museum einschließen und krallen sich 3 Millionen schwere Gemälde. Den Tag vergisst die damalige Kuratorin Sabine Schulze niemals.
Da vor den leeren Wänden zu stehen, nur noch die Haken an der Wand, da ist man wie gelähmt.
Die Gemälde konnten über Hehler zurückgekauft werden. Die Hintermänner wurden nie gefasst. In der Regel blieb die Kunst ansonsten aber hängen in den langen gestreckten Räumen der Schirn-Kunsthalle. In diesen 30 Jahren waren das
über 220 Ausstellungen und unzählige Künstler.
Von großen Übersichtsausstellungen wie zum Expressionismus oder zu Themen wie Kunst und Konsum bis hin zu Einzelausstellungen von Künstlern wie Wassily Kandinsky, Edvard Munch oder Yoko Ono. Ab 2001 hat der 3. Leiter, Max Hollein, die Schirn zu nationalem und internationalem Renommee gebracht, mit zeitgemäßem und auch populärem Zugang fürs breite Publikum und einer Finanzierung, die etwa zur Hälfte von außen kommt. Zum Beispiel von Sponsoren und Mäzenen.
Wir sind immer von der Schirn so ausgegangen, dass wir unsere Träume zuerst formuliert haben und dann das Geld dafür gesucht haben, um sie zu realisieren. Und das ist uns bisher wirklich wunderbar gelungen.
Das sagte Max Hollein vor 10 Jahren. Und bis heute ist ihm und seinem Team das weiterhin gelungen. Bis zu ihrem 30. Geburtstag waren in der Schirn-Kunsthalle
über 8 Millionen Besucher.
Corinna Tertel über 30 Jahre Schirn in Frankfurt. Der Name der Kunsthalle hat sich längst eingebürgert, obwohl nur noch wenige wissen, was er eigentlich bedeutet. Schirn war der Begriff für den Verkaufstisch der Metzger in der früheren Frankfurter Altstadt. Der postmoderne Bau der Schirn nahm also schon in den 80er Jahren symbolisch Bezug auf jene Altstadt, die heute wieder aufgebaut wird. Stefan Bücheler über ein schwieriges Gebäude, das schon vor 30 Jahren umstritten war.
Nicht jedermanns Geschmack ist die Fassade.
Der Neubau ist nicht gemütlich.
Sagen wir mal, mein Traum von Architektur finde ich jetzt nicht gerade.
Ich glaube, dass die Schirn jetzt als Ausstellungshalle, wenn Sie es räumlich sehen, ja wirklich eine Herausforderung darstellt, insbesondere auch für uns als Ausstellungsmacher. Sie hat jetzt nicht beileibe nicht den besten Zuschnitt.
Was Direktor Max Hollein meint, wurde bei der Eröffnung 1986 auch schon als postmoderne Kegelbahn bezeichnet. Der wichtigste Ausstellungsraum der Schirn, die Galerie. 150 Meter lang und nur knapp 9 Meter breit. Innen also nicht ganz einfach, von außen und von Anfang an immer umstritten. Für viele war es ein 150 Meter langer Sperrriegel vor dem Dom, der die Sicht verbaute. Hilmar Hoffmann, damals Kulturdezernent, erinnert sich.
Es war dann ein Multimillionär bei mir, der hat gesagt, er gibt mir 1 Million oder der Stadt gibt er 1 Million für jeden Meter, den ich die Schirme wieder abreiße in Richtung Dom.
Okay, aber die Stadt hat's nicht gemacht. Die Kunsthalle steht günstig gelegen mitten in der Stadt. Und die Wirkung des Baus wird ja gerade vom Wiederaufbau der Altstadt so ein bisschen relativiert. Es ist nämlich ganz schön eng geworden auf dem Römer und die Sicht auf das Gebäude ist jetzt zum Teil zugebaut. Und der Tisch, also der große Betontisch neben dem Schirncafé, ein Teil des Gesamtensembles, der wurde abgerissen. Er erinnerte an die Verkaufstische, die die Metzger an dieser Stelle bis 1944 aufbauten, die Schirnen. Also, der Tisch ist weg, draußen wird's eng, aber innen drin? Hier innen drin sind es immerhin 2000 Quadratmeter Platz für immer neue Ausstellungen. Aktuell ist es gerade Miro. Da ist das lange Gebäude, die Galerie, da ist die Rotunde und hier ist der große Saal. Ich habe diese Räume eigentlich nie als zu eng empfunden, schon gar nicht den großen Saal hier. Ich treffe Andreas Gundermann, der muss es wissen. Der ist nämlich Leiter vom Hängeteam. Er sorgt dafür, dass die Bilder richtig an der Wand hängen.
Das ist ein relativ dankbarer Raum, weil man hier natürlich die Möglichkeit hat, auch ganz große Werke zu präsentieren. Damals bei Julian Schnabel, die großen Schnabelbilder, die waren alle so 5 Meter auf 7 Meter.
Wie kriegen Sie die denn hier rein?
Das kommt auch drauf an. Also bei Julian Schnabel, die Bilder, die kamen alle auf der Rolle. Die wurden teilweise in Spezialkisten angeliefert und die wurden hinten durch unsere sogenannte Giebelwand, die geht zum Dom raus. Da kann man dann oben die Fenster öffnen, dann kam ein Autokran und hat die riesen Kisten da reingehievt. Dann wurden die Leinwände abgerollt und wurden dann auf spezielle Keilrahmen aufgezogen.
Das ist aber ja wahrscheinlich eher unüblich, oder? Ich denke jetzt nicht, dass Sie hier die großen hellblauen Miros einmal zusammengerollt und wieder ausgepackt haben.
Nee, bei manchen Bildern kann man ja auch gar nicht mehr rollen. Das ist, die Miros, die wurden auch unter großen Sicherheitsvorkehrungen in Riesenkisten antransportiert und die gingen gerade so hier rein. Gerade so.
Jetzt hängen die Miros hier im großen Saal und die Farben, zum Beispiel ihr Blau, leuchten unglaublich intensiv. Die Kunsthalle lebt, die Schirn funktioniert mit mehr als 220 Ausstellungen in 30 Jahren.
Stefan Bücheler über die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt, die an diesem Sonntag 30 Jahre alt wird. Und den runden Geburtstag feiert sie mit der aktuellen Ausstellung Joan Miró, Wandbilder, Weltenbilder.
HR Info. Kulturlust.
Es ist wieder soweit. Die Filmwelt blickt nach Los Angeles, denn dort werden am Sonntagabend die Oscars verliehen, nach unserer Zeit am frühen Montagmorgen. Unser Filmchecker in HR Info ist mein Kollege Jan Tussing. Einmal im Jahr spielt er für uns das Oscar-Orakel. Absoluter Favorit in diesem Jahr mit 12 Oscar-Nominierungen ist der Film The Revenant. Jan, was ist das für ein Film? Was macht ihn so attraktiv für viele Leute?
Also The Revenant ist so ein visueller Schocker im positiven Sinn. Man sieht gleich zu Anfang, fährt die Kamera durch sumpfige Wälder Amerikas, 1820, es gibt noch Ureinwohner und immer da, wo die Kamera gerade hinschaut, schlägt ein Pfeil ein und ein Mensch stirbt und das ist so plastisch und so brutal wie im wahren Leben. Der Regisseur ist ja der Mexikaner Alejandro González Iñárritu, der bekannt ist für seine sehr realistischen Filme, hat schon bereits 3 Oscars abgesahnt, der letzte war Birdman. Und der erzählt mit einer nie dagewesenen, würde ich jetzt mal sagen, Realität, diese Brutalität, die in den USA 1820 um 1820 herrschte. Leonardo DiCaprio spielt einen Trapper, der Felle tauscht, in einen Hinterhalt gerät. Sein Sohn wird umgebracht, er überlebt schwer verletzt und The Revenant auf Englisch heißt derjenige, der aus dem Tod wieder ins Leben kommt. Und er ist fast tot, rettet sich und schleift sich durch die Wälder. Man sieht wirklich 2 Stunden, wie er halb blutend von Bären angefallen, den Mann wieder aufsucht, an dem er sich rächen will. Und das erhält ihn am Leben. Sehr intensiver Film. Wer da rausgeht, wird wirklich noch lange davon träumen. Sehr plastisch. Und ich glaube, die 12 Nominierungen machen das genau aus.
Und damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass The Revenant in der Nacht zum Montag auch den ein oder anderen Oscar bekommen wird. Hast du denn persönlich einen Favoriten, der dir besonders am Herzen liegt, dem du es vielleicht auch wünschst und wo du es für wahrscheinlich hältst, dass es viele Auszeichnungen geben wird?
Ja, weil The Revenant war mir so ein bisschen zu plastisch, zu brutal. Also mein persönlicher Favorit und auch ein Favorit mit 6 Nominierungen ist Spotlight. Das ist die Geschichte eines Missbrauchsfalls in der katholischen Kirche, den mehrere Journalisten des Boston Globe, also einer Tageszeitung, aufdecken. Ist eine wahre Geschichte, ist ein Thriller. Wir werden uns an diesen Film noch lange erinnern, weil es wirklich ein Film ist, der diesen investigativen Journalismus zeigt, den es damals in den USA noch gab. Denn der Boston Globe ist heute ein Schatten seiner selbst. Der Film ist spannend, Einmal, weil er so realistisch ist und zweitens, weil es auch um die Psychologie geht. Warum wird ein Priester gedeckt? Warum werden Missbrauchsfälle im großen Stil nicht aufgedeckt? Also wahre Geschichte, tolle Schauspieler, Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton. Und für mich ist das einfach so ein Film, der, wenn man da rausgeht, ist man so ein bisschen beschwingt. Ja, das Gute siegt noch und trotzdem ist es ein Thriller.
Spotlight ist auch seit wenigen Tagen in den deutschen Kinos schon zu sehen und der persönliche Favorit von Jan Tussing für den ein oder anderen Oscar. Wie steht's denn mit der deutschen Beteiligung? Gibt es überhaupt Deutsche, die in der ein oder anderen Kategorie nominiert sind?
Es gibt einen, ja! Und zwar ist das Patrick Vollrath, ein junger Deutscher, der in der Kategorie Kurzfilm nominiert ist. Es gibt ja normalerweise immer beim Roten Teppich relativ viele Deutsche, Wim Wenders, Werner Herzog, so die regelmäßig über den Roten Teppich gehen in Hollywood. Und diesmal gibt es halt eben nur Platz für einen. Ein Kurzfilm-Oscar ist schon auch was Großes, der kann eine Karriere auch beflügeln. Deswegen müssen wir Patrick Vollrath die Daumen drücken, aber es ist nur ein Deutscher dabei.
Alles wird gut, heißt dieser Film von Patrick Vollrath, vielleicht ja auch ein Omen für diese Oscar-Nominierung. Was bedeutet es denn überhaupt für einen deutschen oder für einen europäischen Regisseur, für einen Oscar nominiert zu sein oder möglicherweise auch einen zu bekommen? Spielt das eine Rolle für die weiteren Möglichkeiten, eigene Filme realisieren zu können?
Also es kann, muss aber nicht. Der Oscar ist eine US-amerikanische Auszeichnung. Wer ihn bekommt, ist auf jeden Fall auf dem Olymp der Industrie und Hollywood schaut auf diese Menschen. Aber es kommt darauf an, was für einen Oscar man gewinnt. Wenn man so wie Wim Wenders einen Oscar gewinnt in der Sparte Dokumentarfilm, dann kümmert sich kein Mensch um einen. Ja, dann muss man eben trotzdem seine Finanzen sehr hart wieder auf die Beine stellen. Wenn man aber einen Oscar gewinnt in der Sparte bester ausländischer Film, so wie Haneke oder wie Florian Henkel von Donnersmarck, wir erinnern uns. 2005 hat der einen Oscar gewonnen für Das Leben der Anderen. Toller, erfolgreicher, auch kommerziell erfolgreicher Film in den USA. Florian Henkel von Donnersmarck hat seitdem einen einzigen Film gedreht, immerhin mit Johnny Depp und Angelina Jolie, The Tourist. Der floppte und seitdem hat er nichts mehr gemacht. Auf der anderen Seite gibt es Deutsche, die dort sehr erfolgreich sind, wie Roland Emmerich, der Filme macht wie The Day After Tomorrow oder Independence Day. Das sind so Katastrophenfilme, kommerziell unglaublich erfolgreich. Und der hat noch nie einen Oscar bekommen und trotzdem ist er sehr erfolgreich. Also ein Oscar heißt nicht, dass die Karriere dann auch abhebt.
Aber er ist zumindest wichtig dafür, was man auf dem amerikanischen Markt erreichen kann. Und nicht zuletzt deshalb gibt es im Moment heftige Kritik an den Oscar-Nominierungen, weil sie nämlich die Afroamerikaner, die Schwarzen in den USA offenbar benachteiligt. Oscar so white, unter diesem Hashtag hat sich dieser Protest formiert. Worum geht es da genau?
Also dieser Protest ist im Grunde ein alter Protest und es geht darum, dass in Hollywood natürlich Minderheiten, vor allem schwarze Schauspieler, diskriminiert werden. Und die Frau von Will Smith, Jada Pinkett Smith, hat einen Aufruf gestartet und hat gesagt, ich boykottiere die Oscars, denn es gibt drei große, tolle Filme mit einem schwarzen Ensemble, wo nicht ein einziger nominiert ist. Seit Wochen ist im Netz eine rege Debatte darüber, wie rassistisch Hollywood ist. Und ich glaube, es stimmt. Zu 90% besteht die Academy of Motion Pictures, also die Menschen, die abstimmen über die Oscars, aus weißen, alten amerikanischen Männern. Und die sind oft sehr sentimental und haben auch manchmal auch so ein bisschen die Lebensrealität verloren. Und da werden Filme wie Straight Outta Compton, also eine Geschichte über eine Gang, schwarze Gang an der Westküste der USA, die werden einfach nicht gesehen, auch wenn da tolle Schauspieler sind. Oder Will Smith spielt einen Doktor, der wird einfach nicht gesehen und nicht nominiert. Ich glaube aber auch, Hollywood produziert Filme für den Weltmarkt und wir müssen uns vorstellen, Titanic wäre nicht mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gedreht worden, sondern mit schwarzen Schauspielern. Wäre der Film dann auch so erfolgreich in China und in Indien oder in Deutschland gewesen? Fragezeichen. Aber was ich schlimm finde ist, und da sieht man, wie rassistisch Hollywood ist, selbst Rollen, die Schwarzen oder Latino-Schauspielern auf den Leib geschnitten sind, werden von Weißen besetzt. Und das jüngste Beispiel ist Die Götter Ägyptens. Das ist ein Film, der kommt nächste Woche raus. Großer Monumentalfilm. Und da sind alle Schauspieler weiß. Und Ägypten liegt bekanntlich in Afrika. Und wenn man den Film sieht, denkt man, oh Gott, man greift sich an die Haare und denkt, das kann ja gar nicht sein, wie rassistisch dieser Film ist. Also ich glaube, diese Debatte, Hollywood so white, ist eine Debatte, die noch lange geführt werden wird.
Jan Tussing, der hr-info-Filmchecker über die Oscarverleihung in der Nacht zum Montag. Manche Stars werden die Show boykottieren, aus Protest gegen die ihrer Meinung nach rassistische Auswahl der Oscar-Kandidaten. Rassismus in den USA äußert sich nicht nur in der Diskriminierung von Schwarzen im Filmgeschäft, sondern oft auch in handfester Gewalt von Weißen gegen Schwarze. Jetzt ist in deutscher Übersetzung ein Buch erschienen, das diesen andauernden Rassismus strukturell analysiert und seine Folgen subjektiv und sehr emotional beschreibt. Zwischen mir und der Welt heißt das Buch. Der Journalist Ta-Nehisi Coates hat es geschrieben. Frank Statzner stellt es uns vor.
HR Info. Der Büchercheck.
Wie würden Sie das Ihrem Kind erklären, wenn es immer wieder missachtet würde, wenn es immer wieder von Polizisten als potenzieller Krimineller betrachtet würde, wenn es jederzeit damit rechnen müsste, von solchen Polizisten getötet zu werden, wenn es erleben müsste, dass Polizisten seine Freunde töten und ohne Anklage davonkommen, nur weil Ihr Kind vielleicht grüne Haare hat, die Mehrheit der Bevölkerung aber rote und die Roten meinen, sie seien besser als die Grünen, egal wie gut deren Ausbildung oder wie angesehen ihr Job ist. Wie würden Sie das Ihrem Kind erklären? Der schwarze Journalist Ta-Nehisi Coates hat seinem Sohn einen Brief geschrieben. Darin bereitet er den Jungen darauf vor, was es heißt, in den USA als Schwarzer zu leben.
Worum es geht.
In dem Brief an seinen Sohn zieht Coates ein Resümee ohne Vergebung, auch ohne Hoffnung. Die Weißen haben die Schwarzen ausgebeutet und damit die Grundlage gelegt, nicht nur für ihren Reichtum, auch für ihren Staat, ihre Demokratie und ihr Überlegenheitsgefühl. Das müssten sie sich erhalten, trotz aller Gesetze, trotz aller Aufstiege einzelner schwarzer Amerikaner. Deswegen werde das auch nichts mit der Versöhnung.
Amerikaner glauben an Rasse als fest umrissenes, naturgegebenes Merkmal unserer Welt. Rassismus. Das Bedürfnis, Menschen bis ins Mark zu kategorisieren und daraufhin zu demütigen, zu reduzieren und zu vernichten, wäre demnach eine unvermeidliche Folge dieser unabänderlichen Gegebenheit. Doch Rasse ist das Kind des Rassismus, nicht seine Mutter. Und die Definition eines Volkes hatte nie etwas mit Abstammung und Physiognomie zu tun, sondern immer mit Hierarchie.
Rassismus als Identität. Coates nennt für diese Analyse zahlreiche Beispiele aus Geschichte und Gegenwart. In einem Artikel, der neben diesem Brief auch in diesem Buch enthalten ist, fordert er Reparationen des Staates an die Schwarzen. Seine Botschaft an seinen Sohn aber ist ernüchternd. Es bleibe den Schwarzen, zumindest in den USA, nur der tägliche Kampf, mit Stolz ihren Körper zu retten.
Wie es geschrieben ist.
Schon mit der Form seines Textes, ein Brief an sein Kind, gibt Coates seinem Thema eine packende Subjektivität und Dringlichkeit. In immer wiederkehrenden Schleifen präsentiert er seine Analyse mit historischen Beispielen und persönlichen Erfahrungen. So verschärft er sein Urteil, man kann ihm nicht entkommen. Seine Sprache ist immer wieder pathetisch und verleiht dem Text noch mehr Wucht. Analyse, Verzweiflung und Wut liegen hier nah beieinander.
Wie es gefällt.
Coates hat mich in diesem Buch aufgerüttelt. Er hat zweifellos eine subjektive, zugespitzte Binnensicht. Das macht ihn angreifbar, aber auch so interessant, jedenfalls für mich als weißen Europäer. Sein Pathos, wenn er zum Beispiel vom schönen schwarzen Körper schwärmt, hat mich auch befremdet. Seine Gefühle angesichts seiner Ohnmacht gegenüber den Behörden wiederum haben mich fassungslos gemacht. Insgesamt ist mein Blick auf die USA durch dieses Buch wieder ein wenig schärfer geworden.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Zwischen mir und der Welt von Ta-Nehisi Coates ist im Verlag Hansa Berlin erschienen und kostet 19,90 Euro. Frank Statzner hat das Buch im HR Info Büchercheck vorgestellt. Und das war die Kulturlust in HR Info. Den Podcast zum Nachhören und Abonnieren finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.